Vielen Dank für das wunderschöne Lied. Als die Nacht heller ward als der Tag. Dieser Tage, wir waren unterwegs und da hörten wir unter anderem unterwegs eine CD von der Marburger Medienmission mit dem Klang, mit dem Titel Der leise Klang der Hoffnung. Und auf dieser CD war eine Geschichte zu hören, die möchte ich sinngemäß weitergeben. Ich konnte sie nicht abschreiben. Es geschah Ende der 30er Jahre. Die Familie lebte in einem kleinen Ort in Deutschland und der Junge war gerade 10 Jahre alt. Der Vater war Dorfpolizist und in diesem Ort ging es ziemlich gemächlich vor, passierte kaum etwas. Er hatte sein Büro in seinem eigenen Haus und in diesem Haus auch eine Arrestzelle. Aber in dieser Zelle saß eigentlich nie jemand, wie gesagt, weil es in diesem Ort ziemlich ruhig zu und her ging. Aber eines Tages, es waren die 30er Jahre, da änderte sich die Situation. Der Vater wurde zur höheren Stelle gerufen. Er kehrte wieder zurück. Und es ging nicht lange, da saß Herr Rose in dieser Arrestzelle. Herr Rose war in diesem ganzen Ort bekannt und sehr beliebt, denn er war der Kaufmann des Ortes, ein sehr gutmütiger, netter Mensch, den vor allen Dingen die Kinder sehr mochten, weil er ihnen immer Süßigkeiten schenkte. Und nun der 10-jährige Junge sah, wie Herr Rose dort in der Zelle einsaß und er konnte die Welt nicht mehr verstehen und er frug seinen Vater, Papa, was ist das? Der Herr Rose ist doch immer so nett und so lieb. Warum sitzt er in deinem Gefängnis? Und der Vater konnte kaum antworten. Er sagte nur, das ist eine Order von ganz oben, von höchster Stelle. Ihm gefalle das selber auch nicht, aber Herr Rose sei Jude. Er könne nichts machen. Es war Heiligabend. Und der Junge musste immer an Herrn Rose denken, der einsam in seiner Zelle saß. Der Junge empfand an diesem Heiligabend keine Freude für Weihnachten. Er dachte immer an den guten, netten Herrn Rose. Dann nahm er eine Kerze vom Tannenbaum, ging die Treppen runter in Richtung Zelle. Im Nachbarhaus hörte er Weihnachtslieder singen. Ihm blieb ein Kloß im Hals stecken. Er nahte sich der Zellentür und diese Zellentür hatte eine kleine Öffnung. Und durch diese Öffnung sah er Herrn Rose, wie er auf der Pritsche lag in dieser nasskalten Zelle. Er stand auf und kam zu den Jungen, und der Junge sah in die tränenerfüllten Augen von Herrn Rose. Er konnte nichts sagen, da streckte er ihm einfach nur die Kerze durch diese Öffnung entgegen. Herr Rose nahm diese Kerze an und ging zurück. Als der Junge die Treppe wieder hochging in sein Zimmer, merkte er, dass er selber sehr am Weinen war und die Tränen ihm die Wangen runterliefen. Kurze Zeit später wurde Herr Rose abgeholt und er sah ihn nie wieder. Aber einige Jahre später, es war wieder Weihnachten, erhielt dieser Junge einen Brief aus Amerika. Dieser Brief war von Herrn Rose. Und er schrieb in diesem Brief, Wir in Amerika hatte ein neues Leben beginnen können, aber auch, ich zitiere, dass er selbst mit den dankbarsten Worten nicht die Gefühle ausdrücken könne, welche Freude ihm diese eine brennende Kerze in jener heiligen Nacht des Jahres 1938 bereitet hatte. Eine Kerze. Ist es nicht das, was Gott tut? Jesus, das Licht der Welt? Sitzt die Menschheit nicht in einer nasskalten, dunklen Zelle? Streckt uns Gott nicht die Kerze entgegen und führt uns in die Freiheit? Wenn die Nacht regiert und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und in der Nacht Wache hielten über ihre Herde. Der Herr Jesus wurde also in der Nacht geboren. Er wurde in die Nacht hineingeboren, sicherlich ohne Bedeutung, auch heilsgeschichtlich. Jesus wurde in die Nacht dieser Welt, in die Umnachtung der Menschheit geboren. Finsternis ist ja Abwesenheit von Licht. Die Bibel geht so weit, dass sie Finsternis sogar vergleicht mit Todesschatten. Das ist Finsternis, wenn man sich in Todesschatten befindet oder unter Todesschatten befindet. Die politische Situation damals, zur Zeit des ersten Kommens Jesu, war sehr finster. Die Römer herrschten und regierten das Land. Ein Herodes, der gehasst und gefürchtet war, regierte in Judäa. Wirtschaftlich ging es mal gar nicht so schlecht. Es wurde viel gebaut. Es gab den Pax Romana, dadurch gab es gute Handelsbeziehungen auch zu anderen Ländern, aber gleichzeitig war überall Bedrohung. Jeden Tag musste man mit einem Krieg rechnen. Fast jeden Tag gab es Terrorübergriffe der sogenannten Dolchmänner und anderer. Die Situation knisterte. Geistlich war es eigentlich auch sehr finster. 400 Jahre ungefähr ist kein Prophet in Israel mehr aufgetreten, der hätte das Licht des Wortes Gottes bringen können. Und an deren Stelle regierten und tyrannisierten die Pharisäer und Schriftgelehrten die Bevölkerung. Die Hirten, die normalen Menschen auf dem Feld, in dieser kalten, dunklen Nacht, vielleicht kalte Nacht, vielleicht auch nicht, selber irgendwie schutzlos versuchen sie, den ihnen anvertrauten Tieren Schutz zu bieten, den Schafen. Das alles symbolisiert doch auch unsere Generation heute. Politisch ist alles umnachtet. Wie soll das noch weitergehen? Geistlich gibt es keine Orientierung. Es gibt Licht, jawohl, aber an vielen Stellen schon nicht mehr. Die, die Licht sein sollten und Licht bringen sollten, die stellen es unter den Scheffel, unter ein umgekehrtes Gefäß, weil sowieso alles verdreht und umgekehrt ist, oder? Moralisch, ethisch, geistlich, politisch. Viele rechnen jeden Moment irgendwo in dieser Welt mit einem Krieg, der verheerende Folgen haben könnte. Es gibt Terrorübergriffe und Angriffe etc. etc. Und der Mensch selbst verloren in Sünden, umnachtet, bedroht das ganze Leben, befindet sich in Todesschatten. Wie oft hören wir alleine hier in Dübendorf, wie oft hören wir die Einsatzhörner von Krankenwagen oder von Polizei oder von Feuerwehr. Man kann sagen, ja, es ist wahrlich Nacht. Die Menschheit befindet sich unter Todesschatten, in der Nacht dieser Welt. Und es gibt nicht wenige, Die leben tatsächlich in dieser Nacht auch innerlich vereinsamt, umnachtet. Nicht nur die Runtergekommenen am Rande der Gesellschaft irgendwie, sondern auch Wohlsituierte, denen es äußerlich gut geht, aber innerlich in ihrem Herzen sind sie vereinsamt, isoliert und es ist alles kalt geworden. So mancher in unserer Welt, vielleicht in unserer Nachbarschaft, in unserem eigenen Haus, irrt ungeliebt und lieblos durchs Leben. Manche fragen sich, wer hat denn wirklich überhaupt Interesse an meinem Leben? Ich habe ja nichts zu bieten. Andere, die was zu bieten haben, sagen, wenn ein Mensch Interesse zeigt, dann nur, weil ich eben einen gewissen Stand in dieser Gesellschaft habe. Aber an mich als Person oder an mir als Person hat niemand Interesse. Ich las eine Studie vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium OBSAN. Psychische Störungen gehören zu den häufigsten Krankheiten überhaupt. Es wird davon ausgegangen, dass jede sechste Person in der Schweiz mittel- bis stark psychisch belastet ist. Frauen jüngere häufiger als Männer und ältere Personen. Sie leiden an psychischen Störungen, die von Essstörungen über Phobien bis hin zu Schizophrenie und anderen schweren Symptomen reichen können. Am häufigsten sind Depressionen und Angststörungen. Überdurchschnittlich oft enden solche psychische Leiden in der Schweiz mit einem Suizid. Todesschatten. Und Christen? Ja, wir sind doch Christen. Hier sitzen doch Christen. Auch Christen kennen das. Trübsal, Trauer, Traurigkeit, Einsamkeit, Not, Nacht, Angst, Zweifel bis hin zur Verzweiflung, manchmal innere Leere. Kennen wir das als Christen auch, solche Situationen? Vielleicht darf ich Sie ganz praktisch fragen an dieser Stelle, wie es Ihnen zurzeit geht. Vielleicht fehlt es Ihnen an Geborgenheit. In der Seele ist es kalt und einsam geworden. Sie sind schutzlos. Sie wollen ihre Pflicht erfüllen. Sie wollen denen Schutz bieten, die ihnen anbefohlen sind, ihrer Familie, ihren Kindern oder auf der Arbeitsstelle Untergebenen. Aber selbst fühlen sie sich so schutzlos. Das ist die Nacht ungefähr so beschrieben. Jeder kennt das mehr oder weniger. Man könnte vielleicht lange Debatten darüber ausdrücken. Aber Gott hat uns immer auch in dieser Situation etwas zu sagen. Eben, wenn die Nacht heller wird als der Tag. Da habe ich 7 Punkte. Wenn die Nacht heller wird als der Tag, und diese Botschaft, die richtet sich jetzt an denen, die vielleicht gerade in Not sind, in innerer Not. Manche sind erklärbar, manchmal hat man eine Not, die ist unerklärbar. Da stimmt irgendwie etwas nicht mehr, vielleicht sogar organisch, hormonell. Der erste Punkt, Gott ist da, wo du bist. Er ist ganz für dich da. Lukas 2, Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend. In welcher selben Gegend? Man kann es ja auch umdrehen. Da, wo Jesus geboren wurde. Das bedeutet, dass Jesus da geboren wurde, in derselben Gegend geboren wurde, wo die Hirten in dieser Nacht lebten. Also in derselben Gegend, in der die Hirten waren, wurde der Herr Jesus Christus geboren. Gott offenbart sich nicht im römischen Kaiserpalast. Er offenbart sich auch nicht im Königshaus des Herodes oder im Tempel der Religiosität, der Pharisäer und Schriftgelehrten. der Herodianer oder Sadduzäer, auch nicht in der Synagoge oder in irgendeiner Synagoge, auch nicht im Wohnzimmer des Hohenpriesters, in seinen Privatgemächern, sondern in derselben Gegend der Hirten. Da offenbart sich Gott. In diese Nacht hinein. Es ist, als wenn Gott uns sagen würde, mit dieser Gebot oder sagen wir mit diesem Wort in derselben Gegend. Mich hat das fasziniert. Ich bin daran hängen geblieben. In derselben Gegend. Es ist, als wenn Gott sagen würde, du, ich bin da. Wo denn? Ich bin da, wo du bist. Ich komme zu euch in die Welt, wie sie ist. Nicht, wie ihr sie euch wünscht. Ich komme in deine Situation. Ich komme in deine Nacht. Ich komme in dein Leben, so wie es ist, nicht wie es sein sollte. Und ich schenke dir die Veränderung. Ich bin dein Herr in deinen Umständen, in deinem Jammertal oder in deinen Ängsten, in deiner Nacht. Ich bin in derselben Gegend, in der du dich befindest. Ich bin das Licht in deinem Gefängnis. Und ich führe dich da raus. Seine Herrlichkeit ist dein Licht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Ich kann mir das vorstellen. Die Hirten da. 365 Tage im Jahr, dieselbe Maloche oder Arbeit und in den Nächten die Schafe hüten. Und auf einmal wird es taghell. Ach, heller. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Ihr Lieben, können Sie sich vorstellen, dass es Gott im Himmel nicht mehr aushält? Ist das vorstellbar? Dass Gott es im Himmel nicht mehr aushält? Es ist interessant, ich habe das verglichen, als ein Engel des Herrn dem Zacharias begegnet und ihm ankündigt die Geburt Johannes des Täufers, da heißt es in Lukas 1,11, es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Wir lesen nichts von der Herrlichkeit Gottes. Als der Engel Gabriel der Maria begegnet und ihr die Geburt des Herrn Jesus Christus ankündigt, lesen wir nichts von der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Als ein Engel dem Josef begegnet im Traum und ihm sagt, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen und oder dies und jenes, da erscheint nicht die Herrlichkeit des Herrn. Aber als Jesus geboren wurde, um in diese Welt zu treten, heißt es, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Das ist die Herrlichkeit des Herrn, das ist ja die Gegenwart Gottes. Im Alten Testament ist das ja die Shechina gewesen, ja? Die Gegenwart Gottes selber, der Geist ist. Gott selbst kam auf die Erde. Er hat es, wenn ich das in Anführungsstriche sagen darf, er hat es im Himmel nicht mehr ausgehalten, als sein Sohn auf diese Erde kam. Ist er selber gekommen in seinem Sohn. Seine ganze Herrlichkeit. Wie Malgo hatte vor vielen, vielen Jahren, die Älteren erinnern sich vielleicht daran, vor vielen, vielen Jahren hatte er mal eine Botschaft, eine sehr berührende Botschaft mit dem Titel, als die Erde reicher ward als der Himmel. Als die Erde reicher ward als der Himmel. Weil der Sohn Gottes Mensch wurde und die Herrlichkeit des Vaters sozusagen auch präsent war für die Menschen. Es ist interessant, es war auch auf dieser anfangs erwähnten CD. Wir haben dann selber recherchiert im Computer. Es gab da eine Frau, so Mitte des 19. Jahrhunderts, Prinzessin Alice von Großbritannien und Irland. Sie war die Tochter der Königin Victoria und von Albert, Herzog von Sachsen. Alice heiratete später den Großherzog Ludwig den IV. Von Hessen. Und zusammen hatten die beiden 7 Kinder. Alice war wegen ihres Glaubens dafür bekannt, sehr viel Gutes zu tun, vor allen Dingen für die Unterschicht, für die Armen zum Beispiel. Sie engagierte sich sehr in der Gesundheitspflege. Sie gründete einen Kranken- und Armenpflegeverein. Sie verbesserte und entwickelte weiter die hygienischen Bedingungen, vor allen Dingen für Wöchnerinnen. Sie gründete eine Schwesternpflege und so weiter und so fort. Ihr jüngster Sohn kam bei einem Sturz aus dem Fenster ums Leben. Die anderen außer einer Tochter erkrankten an der damals sehr gefährlichen Krankheit Diphtherie. Als auch ihre jüngste Tochter daran erkrankte, gestattete man ihr nicht, wegen der hohen Ansteckungsgefahr, das Krankenzimmer der Kinder zu betreten. Alice durfte nur durch ein Fenster die Kinder beobachten, und das Tag für Tag. Und sie sah die Not ihrer Kinder in der Diphtherie. Und sie hörte, wie sie nach der Mama riefen: Mama, wo ist denn meine Mama? Und eines Tages, sie hielt es nicht mehr aus. Sie öffnete die Tür, sie sprang herein, sie rannte ins Zimmer, sie umarmte ihre Kinder und pflegte sie von diesem Tag an aufopferungsvoll. Und sie steckte sich an. Und sie starb knapp einen Monat nach ihrer jüngsten Tochter. Alice war gerade mal 35 Jahre alt geworden. Ist das nicht das, was Gott gemacht hat? Dass er uns sieht, dass er in dein Herz sieht? Die Not und Krankheit, die Diphtherie der Sünde in dieser Welt. Und dass er es nicht mehr ausgehalten hat im Himmel. Und dass er zu uns stürzt, wenn ich das so sagen darf. Und dass er, ich hoffe, Sie verstehen mich, dass er sich anstecken ließ. Und selber starb für uns. Aber Gott sei Dank, er ist auferstanden aus den Toten. Er lebt. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Hier wurde die Nacht heller als der Tag. Das ist das Wunderbare, dass die Herrlichkeit des Herrn in diese Welt kam, um jeden Menschen zu erleuchten. Jeden Menschen. Lukas 1, da heißt es in Vers 78 und 79, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in der er uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Seine Herrlichkeit, besinnen Sie sich doch wieder mal darauf, hat in ihrem Leben Wohnung genommen, wenn sie Jesus Christus Einlass gegeben haben. Und wir dürfen uns dessen immer bewusst sein, auch wenn wir nichts empfinden, dass Gott selber durch seinen Heiligen Geist in ihrer Zelle sitzt. Jesus ist nicht bloß bei uns. Ich liebe es nicht so sehr. Herr, sei bei mir. Herr, bleibe bei mir. Der Herr soll mit dir gehen. Was sagen denn die Briefe der Apostel? Christus bei dir. Christus in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Lesen Sie mal den Epheserbrief und unterstreichen Sie mal, wie oft da steht: in Christus, in Christus. Wir brauchen nicht beten, Herr, sei bei mir. Ich tue es auch immer wieder. Aber dann sage ich mir, ist doch da. Was soll das? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat er noch vor Pfingsten gesagt. Und dann hat sich alles geändert. Will uns diese Herrlichkeit nicht verkündigen, dass der Allmächtige das nämlich genau will? Er will uns in seine Herrlichkeit holen. Eigentlich die ganze Welt will er in seine Herrlichkeit holen. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen in dem Moment, als Jesus Christus geboren wurde. Und er nimmt uns die Angst. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Was für eine Botschaft. Hört mal, ihr Hirten. Ihr seid ja sowieso nichts wert. Tut mal anständig Buße. Jetzt will ich euch mal eure Nöte verkündigen. Und die Angst, die ihr haben müsst für Gott. Davon ist noch gar nicht die Rede. Ist ja wichtig. Aber das Ziel Gottes ist immer die Freude. Durch Jesus, den Erlöser. Was kann uns alles Angst machen? Ich habe mir das überlegt, als ich mich vorbereitete. Was kann mir, was kann uns, was kann dieser Welt alles Angst machen? Zum Beispiel die Gegenwart Gottes tatsächlich. Seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit in unserem unerlösten Zustand. Das kann einen, und das zu Recht, Angst machen. Schrecklich ist es, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Im unerlösten Zustand. Die zunehmende Nacht in unserer Welt kann einen Angst und Bange machen, wenn man da nicht Jesus hat, ja, und die Bibel kennt. Wissen die Menschen doch nicht mehr ein noch aus. Nöte. Oder was eben? Existenz, ja. Was wird aus meinem Leben? Was wird aus unseren Kindern? Was wird, wenn ich älter werde? Da kann man doch Angst kriegen, oder nicht? Das gibt's doch. Aber vor allen Dingen Angst der Sünde. Sünde macht immer Angst. Immer. Gewissensängste zum Beispiel. Ja? Belastungen. Da, wo keine Vergebung ist. Keine Hoffnung auf das ewige Leben. Angst, tatsächlich Angst, einmal vor einem Richter zu stehen, vor dem ewigen Gott zu stehen und sich vor ihm verantworten zu müssen, für alle Lügen, für alle Habsüchte, für alle andere Süchte, für alles verkehrte, sündige Leben, wo man nicht an ihn geglaubt hat und seinen Sohn ausgeschlagen hat. Und da kommt Gott und nimmt uns die Ängste. Bietet uns das an. Das ist ja auch so, ich meine, nur Gott kann uns die Angst nehmen. Wer kann uns die Angst nehmen? Nur Gott. Pillen, die bringen uns manchmal so auf eine andere Ebene vielleicht, psychisch. Ja? Aber richtig, die Angst nehmen, das kann doch nur Gott. Wie? Durch ein Kind in der Krippe. Ist gesungen worden. Hier auch eben vom Chor. Durch ein Kind in der Krippe nimmt Gott uns die Angst. Ja, warum? Warum? Haben Sie schon einmal vor einem Baby Angst gehabt? Angst gekriegt? Vor einem Baby? Das will Gott uns sagen. Hör mal, du musst keine Angst vor mir haben. Ich werde einer von euch. Ich werde ein Kind in der Krippe in Windeln gelegt. Damit du keine Angst vor mir haben musst. Ich bin das geworden, was du bist. Du musst dich nicht fürchten vor mir. Eben. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren. Luther sagt ja Heiland, ja? Heiland, welcher ist Christus, der Herr? Ist ja auch schön. Wer ist Christus, wer ist Jesus? Retter, beziehungsweise Heiland. Christus, der Gesalbte, der König, Herr, Jahwe. Also dieser Christus, der Gesalbte Gottes, der Retter, der Heiland, ist gleichzeitig auch Jahwe. Heute Morgen in der Losung haben wir gelesen aus Sacharja. Er ist der König, der hilft. Wo gibt es das? Er ist kein König, der nur regiert, nur bestimmt und nur bestraft, sondern er ist ein König, der hilft, der unsere Bedürfnissen entgegenkommt, der uns unter die Arme greift und uns trägt. Und das Schöne ist, euch ist heute der Heiland geboren. Heute. Sie haben 365 Mal ein Heute. Und 365 Mal im Jahr gilt Gottes Wort für Sie, für mich, für uns in unseren Höhen und Tiefen. Heute bin ich dein Retter. Heute bin ich dein Helfer. Heute bin ich dein Heiler. Heute bin ich dein Heiland. Ich bin immer da. Das Wort Heil übrigens, das in dem Wort Heiland vorkommt, so auch vom Altdeutschen her, das bedeutet eigentlich ursprünglich, bedeutete das etwas, dass etwas ganz geworden ist, Heiland, Heil, dass etwas ganz geworden ist und dass es ganz bleibt, Heiland. Denken wir da mal an 1. Petrus 2, 24. Welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. In unserer Wohnung, da haben wir zwei schöne, größere, ein ganz großes Kamel aus Olivenholz und ein kleineres aus Olivenholz, habe ich vor Jahren mal mitgebracht aus Jerusalem und meiner Frau geschenkt. Und da steht, die beiden Kamele stehen auf so einem Regal und jetzt eines Nachts, ich war nicht da, wir waren auf unserer Reise durch Deutschland und Holland, da sagt meine Frau, mitten in der Nacht gab es einen Riesenknall, da sind die beiden Kamele runtergefallen, die weiß nicht warum, es war glaube ich die Zeit, es gab mal so ein kleines Erdbeben vor zwei Wochen oder drei Wochen in der Schweiz. Es kann sein, dass das der Auslöser gewesen ist, dass die vibriert haben und dass sie einfach runtergekippt sind und auf einer Vase, so eine große Vase unten, oder Blumentopf oder was, Blumentopf, kaputt zerbrochen und die beiden Kamele Hals ab. Ja? Knickbruch. Und da sagt meine Frau, Mensch, was mache ich dir, so ein schönes Kamel, das kriegen wir nicht so schnell wieder, hat auch viel gekostet damals und so. Und dann sagt sie, ich gehe zu unserem Nachbar, der ist nämlich Tischler. Und dann ist sie zum Nachbar gegangen und tatsächlich, der hat dann beide Kamele heil gemacht. Und zwar so, man sieht nichts mehr. Also da kann Erdbeben kommen, mit einer Schraube durch, also da ist alles perfekt. Ja? Also dieser Nachbar ist uns sozusagen, oder den Kamelen, ein Heiland geworden. Ne? Ja, und das Schöne ist, der heißt auch noch Zimmermann. Der Zimmermann, Zimmermanns Sohn. Wurde da unser Heil. Na, Sie verstehen, was ich meine. Das ist es, was Jesus getan hat. Er ist unser Heiland geworden. Er hat unser kaputtes Leben ganz gemacht. Er hat es geheilt und er behält es, dass es heil bleibt. Er ist jeden Tag das Heute unseres Lebens. Jeden Tag unser Heiland, der uns durchträgt. Und unser Retter bleibt. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Große Freude. Das ist die erste Botschaft. Das ist die erste Botschaft. Ich verkündige euch große Freude. Der Theologe und Pädagoge seiner Zeit, 17. Jahrhundert, August Hermann Franke, der ließ seine Schüler in den Pausen immer mit gesenktem Kopf über den Schulhof gehen, damit sie sich ihrer Sünden bewusst sind. Ich glaube nicht, dass das eine gute pädagogische Erziehung war. Aber so machen wir das oft. So machen wir das oft. Ich sehe sie ja herumlaufen. Also nicht sie, ne? Und manchmal bin ich ja auch so. Ich schlag da an meine eigene Brust. Immer diese, ich weiß auch nicht, diese Bußhaltungsbewegung. Immer dieses Bewusstsein, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ein Sünder. Ich muss mir das Heil irgendwie erarbeiten und aufpassen und immer mit gesenktem Haupt vor dem heiligen Gott ist ja auch irgendwo richtig. Er ist ja heilig und wir sind ja Sünder eigentlich, aber jetzt ja nicht mehr, oder? Wir werden als Sünder ja nicht mehr bezeichnet im Neuen Testament, obwohl wir noch sündigen. Wir sind ja seine Kinder geworden. Er ist unser Vater geworden. Man meint immer, die müssen das Heil erringen. Und wenn da mal irgendwas geklappt hat, dann muss Gott auch eine Belohnung schenken. Und wenn nicht, ah. Und diese sind es oft, die sich das eigene Leben schwer machen. Und dann, ihr Lieben, auch anderen. Denn die übertragen diese Haltung auch auf andere. Und wehe, du lachst mal oder wehe, du sagst mal etwas, was in ihren Ohren vielleicht nicht ganz so geistlich klingt. Dann haben wir schon wieder diese Haltung. Die Engel rufen, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und darum liebe ich das, was Nikolaus, der Graf von Zinzendorf, einmal gesagt hat, wir sind des Heilands fröhliche Leute. Auch im Leid. Fröhliche Leute bedeutet ja nicht, dass wir immer nur lächeln und alles leicht nehmen und oberflächlich. Das nicht, aber wir erleben die unaussprechliche Gabe des Sohnes Gottes, Jesus Christus, nicht aus Werken, sondern aus seiner Barmherzigkeit. Jesus ist unser Heiland. Fünftens. Aus Liebe zum Menschen wurde die Liebe Mensch, und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Also Gott, ich habe es ja schon eigentlich erwähnt, Gott wird einer von uns. Jesus wird als Kind geboren, von Ewigkeit her Jahwe. Er wird in Windeln gewickelt, er steigt hinab bis zu den Tieren in die Krippe, weil er sogar die Kreatur berühren will mit seiner Erlösung. Denn auch sie wird einst wiederhergestellt, nach Römer Kapitel 8. Er trägt einen ganz allgemeinen Namen, Jesus. Den haben so viele in Israel damals getragen. Warum das alles? Um alle zu erreichen, um uns die Angst zu nehmen, die Angst vor der Nacht, vor dem Tod, vor der göttlichen Heiligkeit und Verlorenheit. Ich sagte es, Gott wird selber Mensch, Kind, um uns zu sagen, du musst keine Angst haben. Ich habe da Folgendes diesbezüglich gelesen. Da heißt es, der natürliche Mensch hätte es niemals erwartet, das größte Handeln Gottes gerade da zu sehen, wo die Schwachheit am größten und die Armut am deutlichsten war. Die Offenbarung ging an Hirten, die einen der geringsten Dienste damals verrichteten. Doch das ist gerade die Weisheit Gottes, dass er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade gerade da offenbart, wo unsere Armut offenbar wird. Er schenkt den mächtigen Erretter da, wo unsere Schwachheit unübersehbar ist. Sechstens, Friede auf Erden. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde. Das ist übrigens eine messianische Ankündigung, die eigentlich noch aussteht, ist noch gar nicht erfüllt. Also sehen wir schon in der ersten Ankündigung des Kommens Jesu auch schon seine zweite. Es ist zwar so, dass jeder individuell, der heute an Jesus Christus glaubt, der bekommt Frieden in sein Herz. Das hört man unzählige Male. Man hat es auch selber erlebt. Als man von Neuem geboren wurde, da zog ein Frieden in das Herz. Das kann man menschlich gar nicht erklären. Das ist Gott gegeben. Aber Friede auf Erden, nee, das haben wir noch nicht. Frieden auf Erden haben wir noch nicht. Aber dieser Frieden kommt, wenn Jesus zurückkehrt. Und Jesus kam damals in die Nacht, als er das erste Mal in diese Welt trat, war Nacht. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, wird wieder Nacht sein. Zumindest heilsgeschichtlich. Um Mitternacht war ein Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Paulus sagt, die Nacht ist weit vorgerückt. Jesus sagt selbst in einem Gleichnis, und wenn er, der Menschensohn, in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache, es wird Nacht wieder in unsere Welt. Es gibt keine Hoffnung auf Besserung von menschlicher Seite her. Die kommt nur durch Gott, auch in einem Leben. Man kann überall hinrennen und alles tun. Die Rettung kommt nur von Gott in Jesus Christus. Und auch heilsgeschichtlich, weltpolitisch wird es immer dunkler werden, bis Jesus Christus wiederkommt. Die Menschen des Wohlgefallens wird ja verschieden übersetzt. Wie ist das jetzt genau zu verstehen? Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde, an den Menschen ein Wohlgefallen. Schlachter sagt, unter den Menschen Gottes Wohlgefallen, und die Scofield Elberfelder Bibel, in den Menschen des Wohlgefallens. Hat Gott jetzt Wohlgefallen an den Menschen oder ist es einfach so, dass sein Wohlgefallen uns berührt? Ich habe es mir da ganz einfach gemacht. Ich glaube beides. Das ist immer am schönsten, ne? Ich verstehe es so, dass Gottes Wohlgefallen, natürlich geht immer von ihm aus, dass Gottes Wohlgefallen uns erreicht hat, weil er Wohlgefallen an uns hat, ohne dass wir es verdient hätten. Ich glaube, dass Gott Interesse hat an jedem Menschen. Und ich glaube auch, dass Gott Wohlgefallen hat an jedem Menschen. Er hat jeden Menschen geschaffen. Und Gottes Liebe, seine ewige Liebe, da er selber Liebe ist, gilt jedem Menschen. Und darum hat Gott an den Menschen als solches sein Wohlgefallen, weil es ist sein Werk, es ist seine Schöpfung. Er hat nicht Wohlgefallen an unserer Sünde. Er hat nicht Wohlgefallen an unserer Sünde oder an unseren sündigen Taten. Er hat nicht Wohlgefallen daran, dass wir seinen Sohn Jesus Christus ablehnen. Nein, wehe, wehe uns. Aber an dich als Mensch hat er Wohlgefallen. Und darum sagt er sich, ich gebe mein Wohlgefallen euch in Christus meinem Sohn, der mein ganzes Wohlgefallen hat, weil ich euch liebe. Epheser 1,5 und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Als Jesus geboren wurde, später dann nach etwa 30 Jahren auftrat, ja, die Stimme vom Himmel bei seiner Taufe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ich muss zum Schluss kommen. Ich reiße das jetzt nur noch an. Am Ende, das ist wäre der dritte Hauptpunkt. Trag das Licht in die Nacht. Besinn dich darauf. Diese 7 Punkte, Sie werden sie wahrscheinlich schon wieder vergessen haben. Diese 7 Punkte, Gottes Wohlgefallen, seine Herrlichkeit in ihrem Leben, seine Gnade über ihr Leben, die Freude, die er schenkt, der Heiland, der er ist, jeden Tag ihres Lebens. Jetzt trag das Licht in die Nacht. Das haben die Hirten gemacht. Ich lese es noch einmal. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel gekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist in der Nacht, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie es überall bekannt, dass ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen, lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Es geht immer um Entscheidung im Reiche Gottes. Gott bietet uns seine Botschaft, er sagt uns, was er mit uns vorhat, er sagt uns, was er für uns ist. Er legt uns seine Verheißungen dar, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber dann geht es immer um Entscheidung. Und diese Hirten haben 7 Entscheidungen. Sie sehen das. Sie fassen den Entschluss. Lasst uns hingehen. Sie entscheiden sich. Auf! Zweitens, sie wollen die Erfahrung machen. Die Sache ansehen, lasst uns die Sache ansehen. Also lasst uns hingehen und lasst uns die Sache ansehen. Die Erfahrung machen, ja. Durch Entscheidung. Und sie schieben es nicht auf die lange Bank. Es heißt, und sie kamen eilends. Und sie suchten von ganzem Herzen Aufrichtigkeit. Es heißt, sie machten sie ausfindig. Das heißt, dass sie wirklich gesucht haben. So lange, bis sie ihn gefunden haben. Und sie verkündeten es weiter. Machten sie das Wort bekannt. Ist doch herrlich. Die evangelistischen Einsätze in unserer Gemeinde oder der Jugend oder jetzt der Basar, da entstehen auch Gespräche, geistliche Gespräche. Da kommen tatsächlich Menschen aus der Nachbarschaft, auch unter anderem habe ich die gesehen, die man sonst nur mal irgendwo auf der Straße sieht mit dem Hund oder so dergleichen. Und da stehen extra, ich glaube, 1 oder 2 Personen an einem Tisch, die immer wieder die Leute ansprechen und ihnen etwas Christliches, also etwas Biblisches mitgeben, wie unter anderem die neue Verteil-CD. So werden Menschen erreicht. Sagt es weiter. Sie machten das Wort bekannt, wobei sie Gott verherrlichten. Das ist doch der Sinn. Wir haben so viel gebetet, übrigens auch, ist so schön, das ist ein Zeugnis, wie unsere Gemeinde und liebe Geschwister, alt und jung, wie die helfen, ob das jetzt der Klausmärkt gewesen ist, gestern in Dübendorf, oder bei uns jetzt die Tage und Wochen der Vorbereitung für den Basar. Da erlebt man Gemeinschaft. Manchmal mehr als in der Gemeinde. Da erlebt man Gemeinschaft. Und sie verherrlichten Gott. Und das war unser Gebet. Herr, wir wollen doch nicht einfach nur einen Basar haben und schön Kaffee trinken und Kuchen essen und alles Mögliche. Gehört ja auch dazu. Aber alles, was wir tun, auch der Erlös, es soll doch alles für dich, es soll dich verherrlichen, es soll dich loben, deinen Sohn ehren. Und sie erfuhren, als 7, die zuverlässige Erfüllung. So wie zu ihnen gesagt worden war. Das Wort steht auch über ihrem Leben. Und darum, tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein. Amen. Ich darf noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir wissen es wohl, die Weihnachtsbotschaft ist ja immer die gleiche. Aber immer wieder werden wir durch deinen Geist, durch dein Wort, auf diese Größe deiner Liebe und Barmherzigkeit hingewiesen, mit der du uns und diese Welt beschenkt hast, in deinem Sohn, wie du uns herausgeholt hast aus unserer Zelle, uns in die Freiheit geführt hast, uns das Licht des Herrn entgegengehalten hast. Herr, hilf auch mir, auch in den trüben Tagen des Lebens, hilf mir und hilf uns, auch in den traurigen Tagen, zu wissen, dass dein Licht in uns leuchtet, diesen Frieden und diese Freude zu haben, selbst in der Trauer. Diese tragende Freude, dieses Fundament der Freude, des Heilandes, dass du uns, Herr, zum Heil geworden bist. Du hast uns unsere Sünden vergeben, du hast sie weggetragen, durch deine Wunden sind wir heil geworden. Und du erhältst uns auch heil. bis wir bei dir sind und alles sehen, dass sich alles erfüllt hat, was du versprochen hast. Hilf uns, Herr, dass wir hingehen und unsere Mitmenschen erreichen, dass wir Lichter sind und dass wir dich darin loben. Auch jetzt gleich noch die letzten Stunden des Basars. Danke, Herr, dass du dadurch verherrlicht wirst, wie die Engel, die Gott lobten und verherrlichten. Amen.